Wir Radio Stadtfilter.
Wenn ihr Selfie-Stangen für den Untergang vom Abendland haltet, dann sind ihr in dieser Sendung richtig. Das ist das Digitalmagazin von Radio Stadtfilter.
Digital, von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt.
Mein Name ist Matthias Schüssler und das ist die Sendung von der Woche 3 im Jahr 2016. Heute geht es ums Verhältnis zwischen den Musikern und ihrem Publikum, wo es durchs Internet eher schwieriger geworden ist. Das Internet und die Digitalisierung, die bringen grosse Veränderungen. Heute kauft niemand mehr, fast niemand mehr Platten oder CDs. Man hört seinen Sound auf YouTube oder vielleicht via Spotify. Und manche Leute sollen sich ja offenbar sogar bei der einen oder anderen Tauschbörse bedienen. Und was heisst das eigentlich für die Musiker? Das wollen wir heute herausfinden, und zwar mit dem Christoph Trummer. Er ist Liedermacher und gleichzeitig Lobbyist für den Verein der Musikschaffenden Schweiz. Christoph, vielleicht das erste Mal die Frage, wenn man deine Musik nicht kennt, wie muss man sich die vorstellen?
Meine Musik ist Singer-Songwriter auf Banddeutsch, sage ich aber. Das ist am einfachsten. Die Musik ist eher amerikanisch und die Texte sind Banddeutsch.
Das heisst, du musst dir immer Vergleich mit dem Money Matter anhören?
Da muss ich mir dank der Musik nicht unbedingt, okay. Weil der Money Matter hat sich eher am französischen Chanson orientiert. Nein, ich werde gar nicht so viel verglichen. Aber man wird natürlich einfach immer mit Bollehofer, Bühnenhuber, okay, und Kuno Launer verglichen. Und dann nicht immer zu meinem Vorteil, weil die Leute ja dann, also als ich angefangen habe, die Leute oft gesagt, bist du da mehr ein Kuno oder mehr ein Bühne? kann ich einfach ein Trommer sein? Ging das auch?
Das ist sehr polar. Wenn du nur zwei Optionen zur Auswahl hast, ist es sehr einschränkend. Ja. Aber Musik, die wird da gern, man schafft gern mit diesen Schubladen, glaube ich. Das ist einfach irgendwie so.
Es braucht sie wahrscheinlich schon irgendwie. Ja. Das glaube ich schon so.
Du bist aber auch noch Lobbyist und das ist auf den ersten Blick recht erstaunlich. Das passt auf eine Art überhaupt nicht zusammen, oder? Musiker und Lobbyist.
Mir denke ich schon, dass es zusammenpasst. Es ist, ich habe ein KMU, wir sind eine Berufsgattung, wir Musiker und Musikerinnen. Und wir müssen so um die Umstände, die wir unter ihnen arbeiten, müssen wir uns kümmern. Und da gibt es natürlich auch politische Komponenten, von unter welchen Umständen wir arbeiten.
Das Problem ist dann vielleicht, dass man immer, du kannst entweder deine eigenen Interessen vertreten oder die von der Musikindustrie. Und das sind dann vielleicht nicht unbedingt die genau gleichen Paar Schuhe, oder?
Ja, es überschneidet sich in bestimmten Themen und in anderen überhaupt nicht. Ja. Das ist schon so.
Musikbranche, wir haben es angetönt, die ist vom Internet früh und massiv durchgerüttelt worden. Früher und massiver wieder andere Branchen, vielleicht kommt es bei anderen Branchen einfach noch. Wie hast du das persönlich erlebt, die Veränderungen?
Ja, ich hatte dort auf eine Art noch Glück gehabt, dass meine erste Platte ist 2004 rausgekommen. Das heisst, es war gerade schon crashed gewesen. Und viele ältere Kollegen von mir, die dann vielleicht schon die dritte Platte rausgegeben haben, für die war es hart gewesen. Weil das ist wirklich quasi von einem vielversprechenden Anfang, hat es einfach, ohne dass man weniger Erfolg hatte, sind alle Zahlen zusammengekracht. Und für mich ist wie von Anfang an halt klar gewesen, eben, dass das Umfeld ist. Aber ich bewege mich dort jetzt, zumindest, ich habe am Anfang Englisch gesungen, jetzt singe ich seit schon fast 10 Jahren jetzt Banddeutsch. Und das auch in der Nische, nicht unbedingt im kommerziellen Mainstream. Und dort ist das Problem nicht so gross. Dort ist das Publikum tendenziell über 30 und hat gerne etwas Schönes zum Mitnehmen nach einem Konzert und so. Mein Markt ist nicht unbedingt ist nicht so der klassische Mainstream-Markt. Und von dem her hat es mich nicht so direkt betroffen.
Du hast schon von Anfang an so das Modell gehabt, dass du an deinen Konzerten Merchandising und Platten verkaufst, was ja, glaube ich, heute immer noch für viele oder eins von diesen Modellen ist, wo man sich davon verspricht, dass man im Zeitalter vom Internet als Musiker immer noch ein gewisses Einkommen kann erzielen kann.
Ja, es ist halt Bedingung daran geknüpft, dass haben die Produktionen auch gehört. Oder wenn natürlich die Plattenfirma die Produktion gezahlt hat und ihr darum dann auch die Platte gehört, dann muss man sie als Künstler oder Plattenfirma abkaufen, um sie dann live weiterverkaufen und dann wird der Gewinn natürlich kleiner. Aber wenn man sich irgendwie kann leisten kann, die Produktion selber zu zahlen, sodass eben die CDs und Platten gehören, dann kann man dort einen recht guten Gewinn machen.
Mhm. Wie hast du von der Seite des Musikkonsumenten erlebt? Hast du irgendwann mal vielleicht auch eine Duschbörse benutzt?
es hat mal so eine Zeit gegeben, was war das eigentlich, vielleicht so 2003, 2004, als ich das mal ausprobiert habe, wo ich natürlich auch eh nicht gewusst hätte, dann, dass ich dann muss aufpassen muss, dass ich nicht gleichzeitig aufladen, weil das ja dann illegal wäre in der Schweiz und so. Aber ich muss sagen, mich hat es recht schnell genervt, weil das Zeug zum Teil einfach furchtbar getönt hat und innerhalb von einer Platte zum Teil verschiedene Tonqualitäten waren und so. Ich habe es jetzt nicht so, aber vielleicht habe ich auch zu wenig Geduld gehabt, besser zu suchen.
Nein, ich glaube, das war am Anfang tatsächlich eines von diesen grossen Problemen gewesen, wo wahrscheinlich schon die Recht haben, die gesagt haben, das Problem, dass die Piraterie dann so stark geworden ist, hat damit zu tun gehabt, dass es einfach keine legale Alternative gegeben hat, für Leute, die dann das grundsätzlich lässig gefunden haben, ja, so sich im Internet zu bedienen, halt in gleichbleibender Qualität, komfortabel sich so Songs zu beschaffen. Weil am Anfang, ich erinnere mich ja mit Napster, da hast du an einem Song eine Stunde lang runtergeladen. Das ist ja riesig. Das machst du eigentlich nicht freiwillig.
Ja, das hat etwas. Es ist natürlich, was man oft, also ich stimme dir grundsätzlich zu, aber was nicht, der Teil von der Geschichte, der nicht ganz stimmt, ist, die Industrie hat es nicht einfach verschlafen und nicht wollen, sondern es gibt besonders in Amerika sehr ausgeprägte so kartellrechtliche Gesetze, was der Musikindustrie eigentlich verboten hat, selber Stores zu machen. Und das hat dann schon, man hat bei Sony Music man konnte die Bob Dylan-Platte digital kaufen. Aber es geht halt nie mehr auf sonymusic.com schauen, ob sie Bob Dylan kaufen können. Von dem her, und die grossen Firmen haben sich nicht dürfen zusammentun, aber wegen dem Kartellrecht. Und eigentlich müssen warten, bis jemand wie iTunes, schlussendlich war es dann Apple gewesen, halt, wo das Angebot gemacht hat.
Es hat dann so individuelle Stores gegeben, mit alle dann noch mit dem Kopierschutz und das ist alles sehr kompliziert worden. Dann musst du wissen zuerst, bei welchem Label ein Künstler unter Vertrag ist, bevor du überhaupt gewusst hast, wo die Musik kannst beziehen. Das war alles ein bisschen uncool gewesen. Aber dümmer, das jetzt halt zur Kenntnis nehmen, dass das so gelaufen ist. Und was braucht es aus deiner Sicht heute für eine Grundlage, dass ein vielfältiges Musikschaffen auch unter diesen Bedingungen möglich ist?
Du hast vorhin zur Einleitung gesagt, das Internet hat wie die Beziehung von den Künstlern zu ihrem Publikum schwieriger gemacht. Es hat es gleichzeitig natürlich auch einfacher gemacht. Und das ist uns jetzt auch, mir und uns als Verband auch wichtig, das zwischendurch zu betonen, dass wir überhaupt nicht Internet finden sind. Wir sehen die Chance natürlich auch, dass man direkter kommunizieren kann. Ich glaube, der Teil, der wirklich schwieriger ist worden und wo halt auf der Publikumsseite jetzt wir eine Generation verloren haben, habe ich das Gefühl, eine Generation, die sich gewöhnt ist, es gibt alles gratis. Und längerfristig wird es gute Musik nicht weitergeben, wenn niemand dafür zahlt. Es muss halt irgendwo muss Geld herkommen, dass man produzieren kann, dass man nicht nur 80% arbeiten muss, neben Musik machen, dass man sich auf Musik fokussieren und so. Und das Publikum muss auf irgendeine Art bereit sein, auch Geld zu investieren in die Musik, die es hören will. Aber dort gibt es sicher auch viele neue Modelle, die sich einfach noch nicht so richtig durchgesetzt haben.
Haben Musiker und andere Künstler das immer geschickt gemacht, den Leuten das zu erklären? Weil gerade bei der Filmindustrie, bei euch zum Teil auch, läuft es ja dann auch über die Kriminalisierung. Man will die Leute bestrafen. In den USA hat es die Schauprozesse gegeben, wo, ich sage jetzt, harmlose Duschbörsenbenutzer, die vielleicht zum Teil sich nicht einmal so richtig bewusst gewesen sind, was sie eigentlich machen, für immense Summen verklagt worden sind, wo auch wirklich haben sollen, die abschreckende Wirkung haben, also fast so ein bisschen schauprozessmässig. Und das hat, dünkt mich, schon auch sehr zu der Verhärtung von diesen Fronten dann beiträgt, dass gewisse Leute gefunden haben, also gut, wenn das so läuft, dann lade ich halt alles ab, was geht. Also so als sicher auch ein bisschen primitive Trotzreaktion, aber wenn dann halt einmal die Beziehung gestört ist, passieren so Sachen.
Ja, also ich teile dort die Einschätzung, dass man dort eigentlich mehr Geschirr verschlagen hat, als wenn nötig war. Ich kann gleichzeitig aber auch verstehen, dass jetzt als Musiker, wo man, gerade wenn man schon vorher ist aktiv war und einfach an seinen Fans einfach ein gewisses Einkommen quasi sich wie gesichert hat, dann merkt man, die Fans sind immer noch da, die kommen alle noch zu Konzert, alle kennen noch das neue Album. aber fast niemand mehr hat etwas dafür gezahlt, dann wird man einfach auch mal hässig. Ich habe die Wut, die kann ich irgendwie auch verstehen. Und ich glaube, dort irgendwo zwischendrin liegt wahrscheinlich die Wahrheit bei dieser Geschichte. Mhm. Aber jetzt wir als Verband, auch bei dem, was wir uns politisch hier in der Schweiz dafür einsetzen, ist ja nicht, dass man Leute bekämpft, die eben runterladen oder die Quellen nutzen, sondern dass man probiert, die Quellen zuzutun. So, dass die Leute, die Musik hören, eigentlich gar keine andere Wahl haben, als auf eine legale Quelle zu gehen. Und die sind inzwischen ja viel besser ausgerüstet als noch vor 5-6 Jahren. Und es gibt auch sehr, sehr günstige, schon fast für uns problematisch günstige, legale Quellen.
Mhm. Über die reden wir dann auch noch. Eins noch vielleicht, ich habe das Gefühl, dass ein Teil der Musiker dann schon auch so gefunden haben, nostalgisch verklärt zurückgeschaut haben. Eben, es war noch schön gewesen, wo wir die CDs einfach verkauft haben. Wenn jemand die Musik hat wollen hören, hat er die CD müssen posten und es hat keine Alternative gegeben. Und selbstbestimmt, wenn man nicht wollte warten, bis ein Stück im Radio kommt, dass man es aufnehmen kann, was ja auch eine Möglichkeit gewesen wäre, allerdings nicht so komfortabel. Ja. Ist da nicht vielleicht auch die Sehnsucht manchmal ein bisschen zu stark geworden, einfach sich zu wünschen, dass das Rad zurückgedreht wird und man es nochmal so könnte haben, wie halt da, wo die scheinbar idyllischen Zeiten geherrscht haben?
Ja, es hat im Verlauf von der Geschichte des Musikbusiness hat es ein paar Mal so grosse Wandelmomente gegeben, wo glaub, also es gibt so schöne Anzeigen, die man im Internet findet, wo die Musiker gegen Tonfilm gekämpft haben, weil das hat bedeutet, dass dann nicht mehr das Orchester spielt im Kino. Und dann ist wie ein Berufszweig von den Musikern, dann ist dann einfach das Brot genommen worden durch eine technische Entwicklung. Und ich denke, es gibt für uns Musiker ist im Moment die Herausforderung sicher da. Es gibt jetzt so einen Paradigmenwechsel und alles verändert sich. Und man muss jetzt entweder schauen, wie stellt man sich auf in dem Heute, wo es real gibt. Und wenn man nur der vergangenen Zeiten nachher trauert, dann wird es in Zukunft wahrscheinlich schwierig werden. Mhm. Das ist sicher so.
Ich glaube auch andere Branchen sind von dem Wandel betroffen und es ist schwierig. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und ja, ein Instrument, das ihr jetzt probiert, das ist eigentlich auch der aktuelle Aufhänger von dieser Sendung, ist das neue Urheberrecht. Da gibt es ja jetzt im Moment einen Gesetzesentwurf, der in der Vernehmlassung ist. Da ist Grundsatz, Downloads bleiben legal, egal aus was für eine Quelle. Aber zum Beispiel müssen Webhoster ihre Kunden, fangen wir mal an mit den Internetprovider, die müssen Sachen sperren, Zugänge auf, du hast es schon ein bisschen angetönt, auf Inhalte, die eigentlich illegal sind, um genau das zu erzielen, erschweren, an so Quellen anzukommen, die ihr nichts davon habt. Das ist ja im Sinn. Verstehst du, dass gewisse die Internetprovider das nicht so toll finden?
Ja, es gibt halt etwas zu tun. Ich meine, für sie hat sich, ich gebe zu, ich habe nicht so Mitleid mit ihnen, weil für sie hat sich ein riesen Feld aufgetan mit dem Internet und jetzt gerade mit einem Breitbandanschluss. Und Swisscom, was sich sonst in diesem politischen Prozess recht freundlich zu uns gibt, macht nach wie vor Werbung damit, man kann 360 Alben in 3 Minuten runterladen auf ihrem Breitband. Aber wenn man 360 Alben in 3 Minuten würde runterladen, legal, dann würde das 1400 Franken kosten. Wir haben ja mal ihre Aktion auf das aufmerksam gemacht. Also Swisscom geht davon aus, man braucht ihr Breitband für solche Sachen.
Das hat euch wahnsinnig gestört. Ich habe das Gefühl, ihr habt das einfach nicht verstanden. Ich habe das Gefühl, da geht es einfach darum, dass das Versinnbildliche, das macht ja niemand, so schnell findest du es gar nicht. Es war einfach eine Verdeutlichung gewesen und das, aber kein Aufruf, um das jetzt...
Vielleicht nicht ein Aufruf, aber es hat gezeigt, dass man das selbstverständlich, dass man selbstverständlich davon ausgeht, dass sich dann niemand überlegt, was das wird kosten. Mhm. Aber genau, ich bin jetzt ich will da noch wirklich auf deine Frage eingehen. Wo war es, warum man die zutun muss. Und dort ist halt, aus unserer Sicht ist wie, es gibt noch so eine gewisse Verklärung im Internet. Das Internet ist ein Marktplatz. Es ist natürlich ganz viel anders so, aber es ist auch ein Marktplatz. Und es gibt gewisse Player dort, wo quasi Hehler war, verdienen. Und die verdienen Geld. Also Kinox.to macht es mit Filmen, die verdienen Geld. MP3. Ich sage nicht wo. Die verdienen Geld, oder? Vielleicht wissen eure Hörer das ja sowieso. Und die haben Werbung auf ihrer Seite, denen geht es gut. Das Kim.com ist ein Beispiel.
Aber dem geht es jetzt nicht mehr so gut, der muss ins Gefängnis.
Genau, der ist quasi nicht mehr durch die Masche gekommen. Ja. Aber ja, das sind nicht Helden, idealistische Helden, Robin Hood-mässig, die nachher alles den Armen zurückgeben. Das sind einfach Geschäftsleute mit illegalen Praktiken. Genau. Und gegen die muss man etwas können machen.
Jetzt sagen Netzaktivisten zum Beispiel, es ist einfach problematisch, wenn man die Netzsperren einrichtet, die dehnen sich aus. Am Anfang hat man sie für Kinderpornografie und Gewaltdarstellung, jetzt weitet man sie aus für eben die illegalen Inhalte aus urheberrechtlicher Sicht, greifend Netzsperren. Was ist denn das Nächste? Das ist so quasi ein während den Anfängen Argument.
Ja, ich habe Verständnis für das Unbehagen, sogar grosses. Persönlich. Aber ich habe auch grosses Unbehagen, wenn ich schaue, wie es im Netz funktioniert. Und im Netz funktioniert es halt so, dass es Rechtslücken gibt und sich dort eben nicht immer freundliche Idealisten nachher durchsetzen mit irgendeiner guten Idee, sondern sehr oft sind es kaltherzige Kapitalisten, die das ausnutzen. Und ich habe das Gefühl, ein Rechtsstaat muss seine Grundsätze, die er hat, für was soll gelten, seine Gesellschaft im Internet halt auch durchsetzen. Ich glaube, die Zeit vor unkontrollierten Tummelwiesen ist im Internet halt vorbei. Und nicht weil wir, ich glaube nicht in allererster Linie, weil die Rechteinhaber jetzt dort etwas ändern wollen, sondern in allererster Linie, weil die Freiheiten, die es dort hat gegeben, so furchtbar sind ausgenutzt worden und immer noch werden.
Jetzt gibt es genau die sagen, oder das anzweifeln, dass das immer noch so ist. Natürlich gibt es immer noch illegale Angebote, aber es gibt die sagen, die werden im Vergleich zu den legalen Angeboten immer unwichtiger. Genau, weil es viel komfortabler ist, Spotify zu benutzen, als sich irgendwie über die russische Website. Ah nein, du hast nicht wollen sagen, woher. Genau, die, wo man sich dann irgendwelche Trojaner einhandelt und irgendwelche Schadsoftware und so. Also braucht man doch lieber das Spotify. Und heute ist das vielleicht immer noch ein gewisser Anteil, aber der schrumpft und schrumpft massiv und wird quasi in Bedeutungslosigkeit versinken, die Piraterie.
Also das ist natürlich, das hoffen wir auch, ja. Und es ist sicher so, dass das einfachere legale Angebot dem auch hilft. Das ist offensichtlich. Ist jetzt für uns, dass man die Rechtswerkzeuge jetzt mit der Urheberrechtsänderung einführen will, das heisst ja nicht, dass man die ganze Zeit Prozesse machen muss und die ganze Zeit Zeiten sperren. Wenn man nicht muss, umso besser. Aber wenn man müsste, sollte man können. Und das ist etwas, was auch die Provider halt in dieser Diskussion, in dieser Revisionsdiskussion gesagt haben von Anfang an. Im Moment können wir das nicht mit Rechtssicherheit machen. Und wenn man es wollen können machen, dann müsste man etwas im Gesetz machen. Und das geht es eigentlich darum. Es geht darum, das Gesetz so anzupassen, dass es die Werkzeuge gibt und man sich einsetzen kann, wenn es nötig ist.
Du hast nicht das Gefühl gehabt, dass in diesem Gesetzentwurf jetzt quasi die Lobbyisten, du zählst natürlich dazu, die Übermacht hatten und quasi übervertreten waren. Man hört ja immer wieder, wenn es um die AGUR 12 geht, das sind die Verhandlungen zu dem neuen Urheberrecht, dass die amerikanische Botschaft mit am Tisch gehockt und die Recht vertreten.
Das stimmt nicht. Es hat noch eine Roundtable gegeben vom SECO, vom Wirtschaftsbundesamt. Und dort haben sich, glaube ich, die Amerikaner auch irgendwie eingebracht. Aber in der AGUR, die Vorschläge gemacht hat, die jetzt so diskutiert werden, dort sind Konsumentenstiftungen gehockt, dort sind Nutzerverbände, also Urheberrechtsnutzerverbände gehockt und dort sind natürlich auch Künstler und die Industrie gehockt. Mhm. Und man hat am Schluss nicht die Hand aufgehauen und demokratisch quasi, es war Konsens gewesen. Ja. Es ist darum gegangen, nothing is agreed until everything is agreed. Also es ist nicht so gewesen, dass wir es durchgesetzt haben, weil wir die Mehrheit hatten.
Aber in dem Sinn, eine Vertretung der Internetnutzer hat es nicht gegeben. Ausser wenn man jetzt die Konsumentenschutzorganisationen dort dazuzählen will. Aber so etwas wie die digitale Allmend, die sich ja sehr kritischem Kopierschutz und ein Urheberrecht in der jetzigen Form gegenüber gesehen, die hat man nicht gefragt dafür.
Das stimmt, ja. Das wäre Bundesrätin Sommaruga gewesen, natürlich die Einladungsliste breiter zu machen.
So ist es.
Ich gebe zu, dass ich jetzt nicht so traurig war, dass sie nicht gekommen, weil glaub, alle, auch die Konsumentenverbände, die am Tisch waren, haben ja zumindest das Bekenntnis gehabt, wir wollen, dass die Künstler bezahlt werden und wir schützen zwar die Konsumenten, aber wir fordern die Konsumenten ja auch zum einen ehrlichen Gebrauch vom Markt auf und so. Die Konsumentenverbände sagen ja nicht, dort könnt ihr klauen. In der Regel.
Ja. Nein, ich glaube, das käme trotz allem schlecht an.
Ja.
auch.
Oder es gäbe gewesen.
Ja. Ja, ich glaube wirklich, der Teil von den Nutzer, der kein Urheberrecht will, der ist, glaube ich, nach wie vor klein. Obwohl es die gibt, die sagen, das Urheberrecht hat sich überlebt oder so, aber ja, ich glaube, ich finde es nach wie vor gut, wenn man die Möglichkeit hat, das wahrzunehmen und es aber auch explizit aufzugeben, zum Beispiel mit einem Creative Commons, wo dann das, wo so Sachen zulässt. Aber reden wir doch am Schluss noch, wir haben noch so etwa 8 Minuten in dieser Sendung, über die neuen Möglichkeiten. Spotify ist ja etwas, wo bei dir dazugekommen ist. Potenziell, glaube ich, eine spannende Sache, weil Platten von dir kaufen nur Leute, die in einem Plattenladen in der Nähe haben, wo es die Platten gibt oder die an dein Konzert kommen. Aber über Spotify kann im Prinzip jeder Mann, der auf der ganzen Welt, der Spotify nutzt, deine Musik hören. Merkst du, dass sich dort deine Zuhörerschaft schon ausgeweitet hat?
Schwer zu sagen. Ich bin jetzt vielleicht auch nicht mit meiner Musik nicht so das klassischste Beispiel, für was viel auf Spotify gelost wird. Aber also ich habe meine Sachen drauf da und ich finde, eben, es ist wie die Veränderung, die hat es gegeben. Das gibt es jetzt, Streaming gibt es jetzt, und wenn man dort nicht mitmacht, dann findet man dort halt nicht statt. Und es gibt Bands, die sich das leisten können. Der Endo zum Beispiel von Stiller Hase hat ganz klar gesagt, ich bin jetzt 60, ich muss nicht mehr 50 Jahre mithalten, ich mache da jetzt nicht mit. Und ich habe wie gefunden, es ist klar, dass ich mitmache, aber es ist... Ich bin zum Beispiel als Spotify-Nutzer, ich habe da mein Abo und so, und ich finde es super, ich entdecke extrem viel Musik, aber ich tue dann selber, wenn ich dann etwas wirklich viel höre, dann kaufe ich es
auch
noch.
Das ist auch etwas, was ich immer noch mache und wo man, glaube ich, auch kann empfehlen kann, weil der Unterschied, selbst als Download, was du überkommst, ist schon massiv, weder wenn man es nur halt ein paar Mal hintereinander auf Spotify hört.
Ja. Ich habe jetzt noch das Glück, dass ich als kleiner Schweizer Künstler selber meine Sachen digital anbiete, also über einen Aggregator. Das heisst, ich 93% von dem, was eingenommen wird mit meiner Musik online, bekomme ich ja wirklich. Und wenn noch eine Plattenfirma zwischendrin ist, ist es natürlich ein bisschen weniger. Wobei die
wahrscheinlich deutlich weniger, würde ich jetzt nach allem, was ich weiss, vermuten.
Je nach Investitionsgrad und so, ja. Ich sehe das natürlich, dass Downloads sind super, da ist sofort der Franken 20 ist da. Und bei den Streams ist es halt extrem wenig.
Ich frage jetzt mal, du tust es dann vielleicht nicht so ganz präzise beantworten, aber wie ist das Verhältnis von deinen Einnahmen zwischen Plattenverkäufen, Downloads und Streaming? Was bringt anteilig? Wie viel Einfalls das kannst du sagen?
Also Plattenverkäufe sind bei mir wahrscheinlich am höchsten, aber gleichzeitig habe ich dort natürlich auch am meisten Ausgaben. Downloads laufen gut und Stream, also ich könnte es jetzt wirklich nicht sagen, wie es prozentual ist, aber es ist jetzt sicher nicht so, dass das Streaming es gibt Marktbereiche, Stile, Musikstile, wo im Streaming schon mehr eingenommen wird als in den Downloads, und das ist bei mir sicher nicht so.
Bist du zufrieden mit dem Preismodell, was dir Spotify zahlt? Ist das vergleichbar mit, wenn es im Radio ausgestrahlt wird oder
wie? Schön wär's. Nein, es ist überhaupt nicht vergleichbar. Es ist ein ganz anderes Modell. Und das ist, glaube ich, also die bittere Pille, auch für die von uns, die sich einigermaßen anfreunden mit dem neuen Modell, ist die Konditionen, die sind halt vor grossen Industrie ausgehandelt worden, die zum Teil auch noch Teilhaber ist bei Spotify und so. Das ist immer noch schwierig, diese Strukturen wirklich zu schauen. Und für Leute, die sehr, sehr viel Musik dort anbieten, geht es vermutlich irgendwie auf. Aber wenn man ein Einzelkünstler ist, der einfach seine 3 bis 10 Alben hat, dann ist es schwierig zu sagen, das soll meine finanzielle Zukunft sein als wirtschaftliche Grundlage.
Das heisst, es müsste sehr viel gestreamt werden, um aufs Äquivalent von einem Download zu kommen, oder
ja.
was nicht realistisch ist, kann man das so sagen?
Ja, also der Vorteil, den Streaming hat, ist natürlich, dass es dass wenn jemand das in 5 Jahren immer noch hört, dann verdient man immer wieder noch etwas. Beim Download weiss man nicht, wie oft das noch jemand hört. Vielleicht ist es ein super Deal, weil er es nochmal einmal hört. Im Vergleich zum Streaming, oder? Und vielleicht auch nicht. Aber es ist einfach ein völlig neues Modell. Und die Musikindustrie, jetzt auch ich als Teil der Musikindustrie, funktioniert so, dass ich in 2 bis 3 Jahreszyklen meine Einnahmen, meine Ausgaben wieder reinholen sollte, damit ich die nächste Platte machen kann. Und das geht mit Streaming nicht.
Mhm. Das habe ich auch von dir erfahren vorher, dass gar nicht jeder Spotify quasi Klick auf den Titel dir gleich viel einbringt wie einen anderen. Das hat mich noch überrascht. Also,
ja, wenn jemand ein Abi löst, der verdiene ich 10-mal mehr, als wenn jemand es im Gratismodell löst. Und dann gibt es noch einen Preis zwischen drin für die, die in einem Telefon-Abi zum Beispiel mit drin haben. Das tut Spotify auch den Künstler abziehen. Also es ist nicht etwa so, dass Salt das näher würde zahlen. Gut, ich weiß nicht genau, vielleicht zahlen die auch etwas. Aber es wird für die einmal weniger, wenn jemand im Telefon-Abi Spotify lässt.
Zeigt sich, dass die, wir finden ja hier in dieser Sendung, dass sowieso problematisch, wenn Mobilfunkanbieter so Angebote subventionieren, weil das ist eben netzneutralitätsmässig nicht gut, weil es ist natürlich gut, wenn man den Dienst nutzt, aber es benachteiligt alle anderen, die den Dienst oder alle anderen Dienste, die das nicht anbieten können. Aber man sieht, es ist auch von der Abrechnung her nicht so ganz sauber, würde ich jetzt sagen. Das wäre eigentlich nicht etwas, wo man euch aufbürden sollte, finde ich jetzt aus Fairnessgründen.
Ja, mich hat einmal auch niemand gefragt.
Genau.
Das und ich habe von niemandem gehört, was gefragt wurde. Aber irgendjemand hat es sicher abgemacht, sodass das jetzt eine Art legal ist.
Ja. Aber ich glaube, etwas können wir wirklich machen. Die Leute, die Spotify gratis hören, denen können wir ein bisschen ein schlechtes Gewissen machen, weil da, ja, das ist wirklich eigentlich so leicht ausbeuterisch euch gegenüber, weil wenn man das regelmäßig braucht, sollte man die, wie viel sind es, 12 Franken oder 14 Franken oder so,
ja,
etwas 12, 90, pro Monat, glaube ich, wirklich abdrucken. Da widersprichst du mir nicht, oder?
Nein, ich finde es vor allem, ja, aber besonders wenn man es dann noch mit dem Gefühl würde machen, die werden ja zahlt, das ist ja alles gut, da muss man wirklich sagen, das geht nicht auf.
Ist aber auch meine Wahrnehmung gewesen, lange Zeit, weil man hört dann die Werbung und so und findet, ja, dann zahlt halt die Werbung da dafür, aber das ist halt wirklich nicht der Fall und da müssen wir vielleicht ein bisschen eine Aufklärung leisten.
Danke, gern.
So ist es. Und jetzt ist ja die Plattennadel in der Auslaufrille angekommen. Das heisst, die Sendung ist durch, der Abspann fehlt noch. Lob, Tadel, Themenwünsche und Fragen für Kummerbox live schicken dir auf digital@stadtfilter.ch. Und in einer Woche ist es dann wieder soweit, dann beantwortet Kevin und ich eure drängendsten Fragen zu Selfie-Sticks und so Sachen. Merci am Christoph, dass er da war. Ich wollte dich jetzt eigentlich noch schnell spielen, aber jetzt ist schon 8. Ich glaube, das müssen wir auf die Wiederholung vertagen. Hört die Sendung nochmal am Donnerstag, wenn ihr sie jetzt nicht gehört habt, dann kommt dann der Christoph Trummer nochmal am Schluss. Und jetzt geht es dann gerade weiter, glaube ich, mit Amritz World Music. Merci Christoph trotzdem, dass du da gewesen bist.
Kein Problem, gern geschehen.
Mein Name ist Matthias Schüssler. Tschüss miteinander.